etwas völlig unverdientes Geschenk zu bekommen. Geschenk ist ja immer gut, ja. Noch zumal, wenn du den Eindruck hast, ey, warum habe ich das jetzt verdient? Ist ja für uns auch manchmal schwer. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Kannst du gern Geschenke annehmen? Ja, das ist manchmal ganz schwer. Letzte Woche wurden wir vom Pastor von der Doxadeo zum Mittagessen eingeladen. Ja? Und ich sagte, nee, wir zahlen selbst, gibt gar nichts. Und er sagte, hey, lass dir doch mal was schenken. So, er hatte eigentlich recht. Wunderbar. Und ich merke das, wie ich das manchmal nicht so gut kann. Mir was schenken lassen. Und das hängt ein bisschen auch damit zusammen, wie mein Lebensstil ist. Dass ich vielleicht doch nur leiste und dann empfange. Und vielleicht so auch mein Gottesbild habe. Ja? Ich bin irgendwo eine Kämpfernatur. Arbeiten bis zum Umfallen, Gott dienen von ganzem Herzen und ganzer Kraft. Die Betonung liegt dann auf ganzer Kraft. Ja? Dinge versuchen selbst zu flicken. Aber Gott hat mir vor einer Woche Psalm 91, ich war in einer stillen Zeit, ich war im Gebet und irgendwie kommt mir plötzlich der Psalm 91 vor Augen und ich fange an, diesen Psalm zu lesen. Da heißt es im Vers 1, wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Ich sage zum Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn. Ich vertraue nicht auf meine Power, auf meine Kraft, auf meinen Lösungsansatz, wo das immer drum hängt, was kann ich machen, was kann ich tun, sondern Gott sagt, schau mich an. Mir kam auch das Bild von Petrus in den Sinn, ihr kennt das, ja, wo Jesus zu Petrus sagt, in dem Sturm, komm aus dem Boot raus, oder der Petrus sagt, hey, wenn du es bist, sag mir, ich komme zu dir. Und er geht auf Jesus zu, er läuft am Wasser, Wasser trägt ja nicht, aber er läuft am Wasser und es geht so lange gut, wie bis er auf die Wellen sieht, die daneben sind. Und dann geht er unter. Und das ist das Dilemma. Der Blick auf Gott ist das absolut Entscheidendste. Lass Gott ran. Gott ist ein Gott des Neuanfangs. Er ist der Gnädige. Aber es gibt einen Haken an der Sache. Gott kann nur neu anfangen, wenn wir ihn neu anfangen lassen. Wenn wir erkennen, wir schaffen es nicht. Jona musste bis in den Bauch des Ungeheuers hinein, wo nichts mehr da war, und dann schreit er zu Gott. Also nicht Leistung, sondern Gnade. Nicht das Ende, sondern der neue Anfang. Das erlebt Jona. Und das ist die Frage, die wir uns für uns auch selbst stellen müssen. Und der Lebensstil da drin ist, aus der Gnade leben, nicht kämpfen. Das reicht eigentlich schon als Predigt. Wir sind eine Leistungsgesellschaft und wir verstehen oft Gott so. Und daraus entsteht Religiosität, aus Leistung heraus. Mir fällt gerade ein, hoffentlich finde ich das. Gestern Abend bete ich noch für die Predigt und plötzlich kommt ein Tweet von Timothy Keller. Da sagt er, Religion macht uns stolz auf das, was wir getan haben. Das Evangelium macht uns stolz auf das, was Jesus getan hat. Dachte ich, genau so ist es. Ich schaue auf Jesus, ich schaue nicht auf mich. Ich schaue nicht auf meine Leistung, ich schaue auf Christus. Und wenn ich stolz bin, kann Gott nicht ansetzen. Und Jona war an dem Punkt, er war am Boden. Und hier greift Gott ein. Gott der Gnädige. Das ist vielleicht die allerwichtigste Message dieser Predigt. Gott hat einen Wahnsinnsplan mit dir und mit mir. Aber er kommt nicht durch als der Gnädige, wenn wir ihn nicht dranlassen. Und die zweite Botschaft. Das ist unser Gott, der Heilige. Wie gesagt, Gott beauftragt Jona wieder. Das heißt im Vers 2, mach dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und ruf ihr die Botschaft zu, die ich dir sagen werde. Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive, gemäß dem Wort des Herrn. Ninive aber war eine große Stadt, 3 Tage zu durchwandern. Ninive ist das heutige Laut. Was ist das, die heutige Stadt? Wow, cool. Wisst ihr was, ich wusste es auch nicht. Mosul, da wo viele, viele Flüchtlinge jetzt auch herkommen. Wir haben auch einige hier in der Gemeinde, die aus Mosul kommen. Die Rede ist in Kapitel 4, Vers 11 von 120.000 Menschen. Nur viele Zeitzeugen oder aus der Geschichte heraus weiß man, dass vermutlich viel mehr Menschen in dieser Stadt lebte. Es kann sein, dass mit den 120.000 nur die Kernstadt gemeint ist. Es kann aber auch sein, dass es die unmündigen Kinder waren. Denn es heißt im Kapitel 4, Vers 11, die 120.000, die nicht unterscheiden können zwischen rechts und links. Dass es da um die unmündigen Kinder ging und dass es vielleicht eine Einwohnerzahl war, manche schätzen 600.000 bis zu einer Million. Zu durchwandern 3 Tage, da hört man das schon dran. Ja? Vielleicht heißt es auch umwandern, also um das ganze Gebiet. Ninive war die Hauptstadt des assyrischen Weltreiches. Und ich habe euch mal eine Computeranimation von einer wissenschaftlichen Seite über Ninive mitgebracht. Vielleicht könnte man den Tonkanal noch öffnen. Und das lassen wir kurz mal abspulen, wenn das klappt. Kannst du nachhelfen? Vielleicht Ton ein bisschen leiser. Ninive galt als eine der schönsten Städte, die Hauptstadt des assyrischen Weltreiches. Dort gab es einen Tempel, der nannte sich der unvergleichliche Tempel. Der schönste Tempel der ganzen Welt wurde er bezeichnet. Ein mächtiges Reich. Es gab Kanäle in die Stadt und um die Stadt herum. Ausgeklügeltes Wassersystem, also die hatten wirklich schon Wasser in den Häusern gehabt. 13 Kilometer gewaltige Stadtmauern mit einem einzigartigen Sicherheitssystem und viel, viel Reichtum. Und natürlich auch vielen Göttern. Und das Vergnügen kam sicherlich auch nicht zu kurz. Man könnte wirklich sagen, wenn man diese Stadt sieht, Herz, was begehrst du mehr? Und das sagen viele, auch viele Ausgrabungen machen das deutlich. Also da war wirklich der Wohlstand gewesen. Und von dem her könnte man sagen, Jona kommt in so eine Stadt, was will Jona da? Jetzt kommt Jona da rein und bringt ihnen da das Evangelium oder soll ihnen sagen, soll ihnen von Gott sagen, dass sie umkehren sollen. Da, wo Wohlstand die Sättigung erreicht hat, liegt im Evangelium die Chance. Denn mit der Sättigung im Wohlstand kommen die Selbstmordraten, die steigen, Abhängigkeiten, psychische Krankheiten. Und wir wissen das. Wir kennen das in unserer Gesellschaft und wir wissen das vielleicht in unserem eigenen Leben, was die Sättigung mit sich bringt. Und wenn man das so sieht, von Sättigung und so weiter, von Selbstmordraten, von Abhängigkeiten, von Sklaverei, von moderner Sklaverei, Prostitution, da denken wir zum Beispiel an Stuttgart. Wir haben letztes Wochenende das Gebetswochenende gehabt, wir haben für Stuttgart gebetet. Da könnt ihr jetzt auch auf dem Ding da oben, da könnt ihr aus der Daimler-Stern drehen. Ja? Also das könnte eine moderne Stadt sein. Das ist unser Ninive. Und die Botschaft, die an Ninive ging, Vers 4, und Jona begann in die Stadt hineinzugehen, eine Tagereise weit, und er rief und sprach, noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Und man kann sich einfach umschauen und muss sich die Frage stellen, wie lange Gott noch? Ich meine, wenn wir so die Stadt sehen, ist alles wunderschön. Wir gehen durch die Königsstraße, es gab übrigens auch eine Königsstraße in Ninive. Wir gehen durch die Königsstraße durch, wir flanieren da am Schlossplatz rum. Wir sehen so viele positive Dinge, aber wenn man hinter die Kulissen schaut, ist das tragisch. Und wir fragen uns, wie lange noch? So viel Unrecht, so viele Dinge, die halt eben nicht gut sind, so viel Böses, was da ist. Und hier ist die Botschaft, noch 40 Tage und Ninive wird untergehen. Menschenhandel, Dekadenz, Gottlosigkeit, Egoismus. Und ich glaube, das gilt genauso auch so für unsere Stadt, für unsere Religion und für uns als Menschen. Und jetzt schau mal Jona. Jona hätte eigentlich erst mal ein Jahr in die Kur gemusst, seine Wunden zu lecken, im wahrsten Sinne des Wortes. Der Kerl hatte Schmerzen gehabt. Und er wird zu Fuß losgeschickt auf einen Gewaltmarsch von der Küste am Mittelmeer bis hin nach Mosul. Vielleicht hat er irgendwie auch noch irgendwelche Transportmittel gehabt, sei mal alles dahingestellt. Aber Gott schickt ihn vorwärts, weil er sagt, Jona, ich habe einen Auftrag. Die Wunden kannst du später lecken, geh vorwärts. Und ich dachte so, ich glaube, wir haben auch immer Gründe, uns erstmal um uns selbst zu kümmern. Um das, was mich bewegt, was meine Familie betrifft, meine Gemeinde, meine Lebenskultur, meine Verletzungen. Und das ist alles richtig. Aber diese Geschichte, mich hat das gelehrt, wir reden hier, das ist unser Gott, der Heilige. Er ist der heilige Gott. Und er will von nicht nur von uns hier im Kino angebetet werden als der heilige Gott, sondern Gott sieht Ninive, Gott sieht Stuttgart, Gott sieht die Millionen Menschen, die Gott noch nicht kennen, die an ihm vorbeilaufen, die tatsächlich ihren ganzen Wert im Wohlstand sehen oder in alle möglichen Sachen. Und darum, glaube ich, ist der Auftrag auch für uns an dieser Stelle, das ist ein bisschen challenging, ich weiß, herausfordernd. Jesus sagt im Lukas 9, Vers 62, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Und das betrifft mich als Pastor, das betrifft uns als Gemeinde, das betrifft dich da, wo du stehst, in deinem Umfeld. Wir sind ja alles irgendwo Gesandte. Jeder hat seinen Sitz im Leben. Du wohnst in Zuffenhausen oder in Esslingen oder wo auch immer. Du hast ein nachbarschaftliches Umfeld. Du hast vielleicht deine Familie hier in der Nähe. Du hast deinen Beruf, in dem du drin stehst. Das ist nicht weniger wie das, was wir hier in der Gemeinde machen. Wir beschränken manchmal Gemeinde auf den Gottesdienst. Da lebe ich dann mein Christsein. Aber du bist ein Gesandter da, wo du bist. Bei Bosch, im Diak, in am Robert-Bosch-Gymnasium oder wo auch immer. Oder halt zu Hause, im Umgang mit deinen Kindern oder was auch immer. Letzte Woche war einer hier im Gottesdienst, ein Mitarbeiter eines Werkes, und er hat einen Eindruck gehabt und hat mir das in einer Mail geschrieben. Er hat gesagt, eure Präsenz in der Stadt Stuttgart ist so wichtig, euer Auftrag noch gigantisch groß, lasst euch davon nicht ablenken. Und ich glaube, das gilt für uns alle. Und ich möchte dich ermutigen, uns ermutigen. Lass dich senden. Wir werden das gleich auch nach der Predigt, möchte ich das auch ganz bewusst nochmal machen. Auch dich senden, da wo Gott dich hingestellt hat. Und denk nicht, du bist da der Loser. Jona, was wollte er denn ausrichten? Dieser Jona verletzt, äußerlich, innerlich. Und er wird in diese Megastadt geschickt. Was will er denn ausrichten? Der hat ja noch nicht mal eine Lautsprecheranlage dabei gehabt. Völlig alleine. Und er kommt mit dieser einen Mini-Botschaft, der hat noch nicht mal einen EE-Kurs gemacht. Ja? Das merkt man, was er da sagt, die Botschaft, die war jetzt nicht so sehr geistreich gewesen. 40 Tage und Ninive wird untergehen. Aber er nahm das an. Und deswegen so der zweite Punkt, was im Blick auf Lebensstil gilt: Für Gott leben. Für Gott leben, das ist eine Entscheidung, die ich treffe. Das hat weniger mit Leistung zu tun, aber einfach zu sagen, Gott, das hast du alles für mich gemacht. Du bist der gnädige Gott, aber du bist doch der Heilige. Ich möchte für dich leben. Du hast mich berufen. Das ist kein Zufall, dass ich bei dieser Arbeitsstelle bin. Das ist kein Zufall, dass ich in diesem sozialen Umfeld drin bin. Das ist mein Ninive. Und dann kommt der dritte Punkt. Das ist unser Gott. Der Retter. Ich meine, Jona, beeindruckend war das schon. Ich habe euch eben mal ein bisschen beschrieben, wie der Mann wahrscheinlich aussah. Also nicht gerade so eine erfreuliche Erscheinung. In einem Evangelisationskurs lernt man ja immer, man muss auch ein gutes Äußeres haben. Ja? Vielleicht auch mal ein Bonbon nehmen oder ein bisschen Deo oder so. Ja? Sonnenbrille abziehen, den Leuten auch in die Augen gucken und so, ja. Jona sah alles anders aus als gewinnend. Und jetzt kommt noch was Interessantes dazu. Die Niniviten, sage ich mal, die Niniviten beteten unter anderem den Gott Dagon an. Und wer kann sich noch erinnern, was das Wort Dag heißt? Fisch, Meerestier. Der Gott Dagon wurde folgenderweise dargestellt. So, ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Ich finde es schon fast lustig, wie der aussieht. Da ist halb Fisch, halb Mensch. Da oben der Fischkopf, Fisch und so. Das ist der Gott Dagon. Im Nachhinein hat man Ausgrabungen gemacht bis in die Neuzeit und hatte solche Reliefe gefunden in Ninive, in Mosul, von diesem Gott Dagon. Jetzt überlegt euch mal, jetzt kommt dieser Jona, halb Fisch, halb Mensch, ja, kommt aus einem Dark, das hat sich vielleicht auch rumgesprochen, was da passiert ist, und kommt nach Ninive und predigt. Das hat schon irgendwo Eindruck gemacht. Also das allein schon. Aber nun kann man natürlich nicht sagen, die Leute haben sich bekehrt, weil sie dachten, da kommt jetzt Dagon in leibhaftig zu ihnen. Das will ich nicht damit sagen. Aber Jona bringt diese Botschaft. Und dann heißt es im Vers 5, und jetzt kommt der längste Textabschnitt, aber den können wir einfach mal auf uns wirken lassen, denn da sehen wir, was jetzt passiert. Die größte Erweckung, die jemals in der Geschichte stattgefunden hat. So kurz. Erweckung heißt immer, wenn Menschen aufwachen und sich zu Gott wenden. Da heißt es, da glaubten die Leute von Ninive an Gott. Und das war nicht so einfach hier, ja, ich glaube halt an Gott, grüß Gott, Jesus Hitz, wie man heute so halt eben den Namen Gottes in den Mund nimmt. Das war eine Umkehr, und das heißt hier, und sie riefen ein Fasten aus und kleideten sich in Sacktuch vom Größten bis zu ihrem Kleinsten. Vermutlich war das Sacktuch aus Ziegenhaar. Boah, da juckt es einen so schon, ja. Ziegenhaar ist ja jetzt nicht ganz so weich wie Schafwolle oder so. Ja, so liefen die da rum. Vers 6. Und das Wort erreichte den König von Ninive. Auch er stand von seinem bequemen Thron auf, ja, Relax-Sessel mit Massagefunktion und alles, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in den Staub, in den Dreck. Und er ließ in Ninive auf Befehl des Königs und seiner Großen ausrufen und sagen, Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen nichts zu sich nehmen. Sie sollen nicht weiden und sie sollen kein Wasser trinken. Und Menschen und Vieh sollen sich mit Sacktuch bedeckt halten. Ich weiß nicht, wie die das mit dem Vieh gemacht haben, mit dem Sacktuch. Aber so wichtig war ihnen das, zu zeigen, mit Mann und Maus. Wir werden das allen zeigen. Wir meinen es ehrlich. Und sollen mit ganzer Kraft zu Gott schreien, zu Gott rufen. Und sie sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg und von der Gewalttat, die an seinen Händen ist. Und bitte beachtet, das waren nicht alles Verbrecher. Das war eine kultivierte Stadt. Das war wie hier, wie gesagt, Stuttgart. Oh, wir sind doch, hey, wir lieben die Tiere, wir essen sie noch nicht mal und wir leben gesund. Und wir schalten die Kohlekraftwerke aus und die Atomkraftwerke und wir tun doch was für die Umwelt. Wir machen doch was, wir lieben doch einander. Wir sind pro, wir gehen für Europa auf die Straße und wir tun doch lauter gute Sachen. Das waren auch nicht schlechtere Menschen wie wir. Aber sie sind sowas von überführt von ihrem inneren Menschen, dass sie erkennen, wow, wir haben bisher ohne Gott gelebt. Stellt euch mal vor, die Merkel gibt eine Pressekonferenz und sitzt da in Ziegenhaar gekleidet im Dreck und macht eine Ansage. Ja? Das musst du mal reinziehen. Und nicht nur die Merkel macht das, sondern das ganze Kabinett. Rot und grün und alle. Dunkelrot, Gysi und alle sitzen sie da. Unglaublich. Und alle vom Größten bis zum Kleinsten ziehen damit. Und dann heißt es in Vers 9, wer weiß, vielleicht wendet sich Gott und lässt es sich gereuen und kehrt um von der Glut seines Zornes, sodass wir nicht umkehren. Hat von euch jemand schon mal jemand so Buße getan? Ich meine, ihr seid doch alles fromme Menschen, ihr glaubt doch an Gott. Also ich nicht. So in der Weise, dass ich mich auf die Straße stelle und laut schreie und mit dem Ziegenhaar rumlaufe und im Dreck sitze. Jesus sagt Folgendes in Matthäus 12, Vers 41. Männer von Ninive werden aufstehen im Gericht, also er schaut da vorwärts, Endgericht, das, was noch kommen wird. Eine weitere Ankündigung davon, dass Gott irgendwann die 40 Tage unserer Welt abgelaufen ist. Männer von Ninive werden aufstehen im Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen. Denn die taten Buße auf die Predigt Jonas. Und siehe, mehr als Jona ist hier. Und jetzt schaut mal, ich meine, wir versuchen ja heute attraktiv zu sein, wenn wir Evangelium weitergeben. Und das ist durchaus positiv. Es ist gute Nachricht. Jesus errettet, Jesus erlöst, Jesus befreit. Das ist das Beste, was wir machen können. Und Jesus sagt, hey Leute, die Leute haben sich sogar bekehrt auf die Predigt Jonas. Habt ihr die Predigt gehört? Was hat denn der gepredigt? Noch 40 Tage und Ninive wird untergehen. Was ich jetzt sage, ich bin ein bisschen im Konflikt. Sarah hat heute Morgen gesagt, ich soll es nicht sagen. Aber ich werde mich am Riemen reißen. Immer wenn ich die Geschichte von Jonah höre, dann denke ich an die Kinderkassette. Kennt jemand Freddy und der Esel? Gut. Eine der besten Hörspiele. Freddy und der Esel, Jonah. Besorgt euch das mal. Das ist richtig, richtig gut. Und Jonah ist da ein Hesse. Und die Niniviten Berliner. Und er predigt dann so, also ich sag's mal wirklich ganz, ganz zaghaft. Noch 40 Tage und Gott wird diese Stadt vernichten. Er wird euch in Schutt und Asche legen. Und dann sagt er, naja, den habe ich aber gäbe. Die soll mal sehen, wo der Hammer hängt. Nun, das wissen wir nicht genau, aber im Grunde genommen sehen wir nachher, dass Jona keine Liebe hatte für die Menschen. Das waren nach wie vor Feinde. Er sagt ihnen vielleicht auch aus Inbrunst heraus, Gott wird euch vernichten, ihr Sünder. Und sie kehren um. Und Jesus sagt, Jesus kommt und er predigt, er heilt, er stellt wieder her, er weckt Tote auf. Und heute geht der Ruf raus und sagt, hey, Jesus ist gekommen, er meint es gut, er will dich erlösen, er will dich retten. Und deshalb sagt Jesus, schaut mal, Jona, der hat echt eine schräge Predigt gehalten. Aber diese Menschen sind umgekehrt. Und ohne, dass Jona was sagen muss, gehen sie ihrer gesamten Maslow'schen Bedürfnispyramide an den Kragen. Ich weiß nicht, wer das von euch schon mal gehört hat da. Essen, Kleidung, Wohlstand. Sie hören auf zu schlemmen, sie fasten. Die Kleidung wird plötzlich völlig unwichtig. Sie kleiden sich in Säcken. Und sie verlassen die Paläste. Also das Unvergleichliche, ja. Und setzen sich außen in den Dreck. Wisst ihr was? Da, wo Gott Einzug hält im Leben, wird alles andere zweitrangig. Ich sage nicht, da müssen wir in Säcken rumlaufen hier. Es ist gut. Ihr seht alle toll aus. Und ich finde, es ist auch wichtig, dass wir uns auch ein bisschen zurecht machen. Aber nur die Prioritäten. Da, wo Gott in unserem Leben die Prio wird, wo wir merken, was dieser Gott getan hat, wird alles andere zweitrangig. Und dann heißt es im Vers 10, das ist der letzte Vers, und Gott sah ihre Taten, dass sie von ihren bösen Wegen umkehrten. Und Gott ließ sich das Unheil gereuen, das er ihnen zu tun angesagt hat, und er tat es nicht. Warum? Warum? Gott, das ist überhaupt so ein Satz. Gott lässt sich was gereuen. Gott ist doch vollkommen. Gott ist doch heilig. Gott kennt doch alles. Er weiß doch alles. Ja, aber wenn wir Menschen reagieren und bereit sind, unseren Kurs zu ändern, dann ändert Gott auch seinen Kurs. Warum? Weil er der Gnädige ist. Und darum gilt das Gleiche für dein Leben und für mein Leben. So ist Gott. Das ist fast schon ein Automatismus. Ein bisschen vorsichtig, wenn man sowas sagt. Aber Gott hat sich daran gekoppelt. Da kommt der Klassiker für Erweckung überhaupt. Und der gilt für Ninive, der gilt für Stuttgart, der gilt für dein Leben. Eines meiner Lieblingsverse aus 2. Chronik, Kapitel 7, Vers 14. Der kommt direkt von Gott an Salomo, als sie den Tempel einweihen wollen. Da sagt Gott, und schaut mal auf dieses Wenn, Dann. Wenn mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütigt und sie beten und sie suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen. Also schaut mal, da ist keine Leistung drin. Einfach sich demütigen, mal vom hohen Ross runterkommen, einfach nur zu Gott reden, Gott um Hilfe anflehen, einfach nur ihn suchen und einfach nur bereit sein, umzukehren. Dann, sagt Gott, werde ich vom Himmel her hören und ihre oder eure Sünde vergeben und euer Land heilen. Und das Land kann man auf das Land beziehen, auf unsere Region Stuttgart, das kann man auf unsere Familie, das kann man auf unser eigenes Leben beziehen. Jetzt werden meine Augen offen sein, sagt Gott, und meine Ohren aufmerksam sein auf das Gebet an dieser Stätte. Wow. Gottes Ohren sind offen. Ich finde das so stark, dass wir so einen Gott haben. Die Augen des Herrn durchwandern die ganze Erde, um denen treu beizustehen, dessen Herz auf ihn gerichtet ist. Das gilt für dich und für mich. Das ist das absolut Stärkste, was es gibt. Charles Finney, der Erweckungsprediger Anfang 19. Jahrhundert, hat mal den Satz gebracht, Erweckung ist Gottes Verheißung und unsere Verantwortung. Und das ist tatsächlich eine Art Automatismus. Gott bindet sich daran. Aber das bedeutet auch, wenn wir nicht unseren Teil tun, kann Gott es nicht machen. Gott zwingt uns nichts auf. Gott ist der Retter, Gott ist der Heilige, Gott ist der Gnädige. Aber es braucht tatsächlich unsere Bereitschaft dazu. Nicht unsere Leistung, unsere Bereitschaft, unser Glaube. Das erleben wir immer wieder. Und dann gilt halt eben, hier heißt es bei den Niniviten, vielleicht wird Gott hören. Das denkst du vielleicht auch. Vielleicht wird Gott hören. Aber Gott hört. Bei uns ist das anders. Jesus sagte, Matthäus 11, Vers 28, komm her, alle, die ihr mühseligen und beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Wenn ihr kommt, dann werde ich euch Ruhe geben. 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Psalm 50, Vers 15, ruf mich an in der Not, dann will ich dich erretten und du wirst mich preisen. Das ist Gott. Und diesem Gott dienen wir. Und diesem Gott folgen wir. Das ist so cool. Und das kann uns dann auch die Gewissheit geben. Das nimmt mir die Angst weg. Wer weiß, vielleicht bin ich doch nicht. Nein, ich komme zu ihm und er hört das. Und ich befürchte, der Grund, warum so wenig geht bei uns, liegt nicht daran, dass wir zu wenig eifrig sind, sondern es liegt an unserem Herz, es liegt an unserem Lebensstil, dass wir da unsere Verantwortung nicht erkennen. Das ist einfach nur unsere Verantwortung, das zu tun, was die Niniviten getan haben. Und dann glauben, dass Gott seine Verheißungen erfüllt. Und das ist eigentlich die ganze Story aus dem Kapitel 3 hier. Das ist unser Gott, der Gnädige. Der Lebensstil lautet dann, wirklich aus der Gnade zu leben. Und das ist schon wiederum eine Leistung, weil das fällt uns schwer, das zu erkennen, aufhören zu kämpfen. Psalm 91, wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, der bleibt im Schatten des Allmächtigen. Ich sage nicht zu mir, ich sage zum Herrn, du bist mein Schutz und meine Zuflucht. Ich vertraue auf dich und nicht auf meine Leistung. Dann das Zweite, der Heilige. Der Lebensstil lautet, ich lebe für Gott. Ich lebe nur für Gott. Das ist meine oberste Priorität. Und Gott, du hast mich berufen, da wo ich stehe. Selbst mit den Schwachheiten, die mir anhaften, den Jona hatte und die wir haben. Aber du hast mich hereingestellt und du wirst mich gebrauchen, dass ich dich weitergeben kann. Und dann das Dritte, der Retter. Und der Lebensstil, ich lebe in dieser Verantwortung, er hat mich gerettet und ich lebe in dieser Verantwortung Gott gegenüber, dass ich weiß, wenn, dann. Und das tue ich. Ich blockiere nicht. Und ich kann sogar die Geschicke verändern. Und Gott gereute es, was er vorgehabt hat. Und die Rettung, die gilt vielleicht ganz am Anfang jetzt für dich, weil du keine Beziehung hast zu Gott. Du kannst zu Gott sagen, du kannst ihn anrufen, er ist in die Welt gekommen, um uns zu erlösen, um dich zu erlösen. Und wenn du das tust wie Ninive, dann kommt er und er macht dich neu, er vergibt, er stellt dich wieder her. Aber das betrifft auch dich und mich, die wir schon lange mit Jesus unterwegs sind. Die wir schon so einen Lebensstil haben, der auf Leistung ausgerichtet ist. Ein Lebensstil, der vielleicht auch viele Dinge auf die Seite stellt und uns überhaupt nicht in der Berufung leben lässt. Ja, es muss erst das und das und das passieren, dann. Nein, heute. Oder auch der Lebensstil, dass wir nicht die Verantwortung übernehmen, sondern dass wir irgendwie erwarten, dass Gott das macht. Aber Gott kann es nur machen, wenn wir ihn machen lassen. Lass uns aufstehen, wir wollen beten. Herr, das ist eigentlich schon eine krasse Story hier, die wir hier haben. Auch eine krasse Predigt von Jona. Und man könnte die ganze Geschichte auch so auslegen und das Schwergewicht auf das Vernichten legen, dass du gekommen bist oder diese Stadt zerstören wolltest oder was auch immer. Aber dahinter steckt ganz was anderes. Der Grund, warum du Jona nach Ninive geschickt hast, war nicht einfach, sie platt zu machen. Das hättest du auch machen können, ohne Jona zu schicken. Sondern der Grund, warum du Jona nach Ninive gesandt hast, war, weil du diese Menschen in Ninive gesehen hast, weil du sie lieb hast. Und heute Morgen stehen wir hier, tausende von Jahren später, in unserem Ninive, in unserem Stuttgart, in unserem Umfeld, in unserer Familie, in unserer Persönlichkeit. Und du kommst genau in unsere Situation jetzt wieder hinein, Jesus. Und dieser Ruf ist da. Ich bin der Gnädige. Gib auf. Lass doch mal dein ganzes Krampfen sein. Ich bin der Gnädige. Lass mich machen. Ich bin der Gott des Neuanfangs. Ich darf wie Jona auf deine Stimme hören, an der Küste liegen, vielleicht den Eindruck haben, es ist vorbei, und deine Stimme hören, du sagst, da sprach der Herr zum zweiten Mal, vielleicht zum 20. oder zum 200. Mal, und ich höre deine Stimme und sage, ja, Herr, hier bin ich. Und du bist der Gnädige. Und weil du der Heilige bist, Gott, und weil du willst, dass die Menschen hier in meinem Umfeld dich erleben können, so bitte ich dich, dass du mich gebrauchst, mich als Pastor, meine Geschwister hier im Beruf, da wo sie stehen, in den Familien, in dem Umfeld. Und ich möchte sie bewusst jetzt auch aussenden an diese Plätze. Jeder hat jetzt seinen Sitz im Leben vor sich. Und ich sende dich jetzt aus, ganz bewusst, an deinen Platz, wo Gott dich hingestellt hat. Wo du vielleicht in einer Stunde sein wirst, wo du morgen früh um 7 Uhr im Auto sitzt und unterwegs bist, dass du einfach ein Gesandter Gottes bist in deinem Umfeld, in deinem Ninive. Und dann entweder einfach mit deinem Leben oder mit Worten, dass Gott dich inspiriert, dass er dich erfüllt mit seinem Heiligen Geist und du die Berufung lebst. Und dass du bekennen darfst, Gott, ich will nicht ständig sagen, wenn das passiert, dann kann ich das tun. Wenn die Verletzung vorbei ist, dann kann ich. Sondern heute ist der Tag des Heils. Heute darfst du dich gebrauchen lassen. Und Gott, ich danke dir, dass du unser Retter bist und dass du uns immer wieder neu rettest und dass du uns immer wieder neu wach machst. Und wir wollen unsere Verantwortung einfach ernst nehmen. Wir wollen zu dir schreien, wir bitten dich um Hilfe, dass du eingreifst. Wenn wir uns zu dir wenden, wenn wir zu dir schreien, wenn wir umkehren von unseren bösen Wegen, wenn wir uns vor dir demütigen, vom hohen Ross runtergehen, auf die Knie gehen und dich anrufen, dann wirst du vom Himmel her hören, unser Land heilen, uns neu machen, um neue Wege zu geben. Danke, Jesus. Danke für das, was du in uns hineingelegt hast, auch als Gemeinde. Wir wollen die Berufung leben und umsetzen, Jesus. In Jesu Namen. Lass uns jetzt eine Zeit der Anbetung haben.